So, ich bin zu hören. Ja. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sieht gut aus, sieht frisch aus, aufnahmefähig für das, was jetzt kommt. Ich möchte als Einleitung zu dem Thema, das ja einen provokanten Titel trägt, Lebe in Reichtum und Überfluss, etwas vorlesen von A.W. Tozer. Was verändert in seinem Bild aus dem Buch? Gehorsam, der abschließende Test auf die Liebe zu Christus. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Johannes 14, 21. Der abschließende Test auf die Liebe ist Gehorsam, nicht Gefühle, nicht Bereitschaft zum Opfer, nicht Eifer, sondern Gehorsam gegenüber den Geboten Christi. Unser Herr hat eine deutliche und gerade Grenzlinie gezogen, die von niemandem zu übersehen ist. Auf die eine Seite stellte er alle, die seine Gebote halten, und sagte, diese lieben mich. Auf die andere Seite stellte er alle, die seine Anweisungen nicht befolgten, und sagte, diese lieben mich nicht. Die Gebote Christi nehmen im Neuen Testament einen Raum ein, den sie im gegenwärtigen evangelikalen Denken nicht haben. Die Ansicht, unsere Beziehung zu Christus offenbare sich in unserer Haltung gegenüber seinen Geboten, wird heute von vielen einflussreichen Bibellehrern als gesetzlich bezeichnet. Damit werden die klaren Worte unseres Herrn gerade heraus verworfen oder sie werden so interpretiert, dass sie mit religiösen Theorien übereinstimmen, die man meint, den Briefen des Paulus entnehmen zu können. Der Christ kann sich der Wirklichkeit und der Tiefe seiner Liebe nicht sicher sein, solange er nicht vor den Geboten Christi stehen bleibt und gezwungen wird, sich zu entscheiden, wie er damit umgehen will. Dann weiß er es. Ich meine, wir sollten uns einmal von den theologischen Haarspaltereien und Spekulationen über Gnade und Glauben abwenden und demütig das Neue Testament mit der Absicht lesen, allem zu gehorchen, was wir da finden. Liebe zu Christus ist eine Liebe des Willens, ebenso wie eine Liebe des Gefühls. Und es ist eine psychologische Unmöglichkeit, ihn in rechter Weise zu leben, wenn wir nicht bereit sind, seinem Wort zu gehorchen. Soweit einer der älteren Bibellehrer, die schon lange nicht mehr unter uns sind. Das Buch ist, weiß ich, einige Jahrzehnte alt. Und ich fand es so aktuell. Ich denke, guck mal da. Haarspaltereien über Gnade und Glauben, das könnte für heute geschrieben sein. Die Bezeichnung der evangelikalen Theologie ebenso. Da hat sich nicht wirklich was verändert, vielleicht sogar dramatischer geworden. Im Jeremia 32, Vers 40 steht ein Schlüsselvers für das Israel damals, für die Christen heute. Jeremia 32, 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Wie lange soll der Bund sein, den er da beschreibt, der Herr?
Ewig.
Ewig ist lange, ne? Ewig ist länger als 2.000 oder 3.000 Jahre, so alt wie diese Bibelstelle ist. Länger. Länger als die nächsten 3.000 Jahre. Und noch viel länger, als wir es uns vorstellen können, die wir ja gewohnt sind, mit Grenzen und Ingrenzen zu denken. Gottes Wille und Ziel ist hier sehr klar drin. Es ist sehr schwierig, das umzuinterpretieren, das zu entkräften, das umzudrehen. Es steht da nun mal so drin. Ich will mich da auch gar nicht für entschuldigen. Ich mag, dass das da steht. Ich finde es so gut, dass das da steht. Da steht wörtlich, das Ziel von Gott ist dein Wohlergehen. Kann man das so sagen, Pastor? Das ist ja schon sehr revolutionär. Das war es damals wohl auch. Ich denke, zu aller Zeit gab es religiöse Gedanken, die das für fast unmöglich fühlten und dachten. Denn der Kerngedanke der Bibel ist, Gott ist gut. Manche verdrehen das, überzeichnen das und machen aus dem Gott ist gut einen Kumpelgott, der nach Willkür mal so und mal so gedreht wird. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott ist klar, aber Gott ist gut. Gott verändert sich nicht. Er war gut, als Jeremia das schrieb. Er ist gut, wenn ich das heute sage, und er wird gut sein, wenn das Gericht über die ganze Welt eintritt und wenn Himmel und Hölle gefüllt werden. Er ändert sich nicht. Seine Güte bleibt gleich. Die Furcht des Herrn, die hier beschrieben wird, ist der Weg, um in den größten und sichersten Schutzraum des Universums zu kommen und um dort zu bleiben. Denn wir wissen alle, die Welt wird nicht besser. Definitiv nicht. Darum sollten wir hierüber gut Bescheid wissen und entsprechend handeln über die Furcht des Herrn. Nicht zu verwechseln mit Angst vor Gott. Die Furcht des Herrn beschreibt Ehrfurcht, Respekt und das Wissen um seine Allmacht und auch um seine Handlungsweisen mit uns Menschen. Ich habe euch nochmal unseren GPP aufgezeichnet, unseren Gedankenproduktionsprozess, der sehr simpel und einfach demonstriert, worüber wir heute reden. Ein Gefühl führt zur Haltung, führt zur Handlung und wieder zu Gefühlen. Dieser Kreislauf ist ein ewiger Kreislauf, der kann uns nach oben führen oder nach unten führen, je nachdem, welchen Gefühlen ich zum Beispiel Ausdruck verleihe durch meine Haltung. Fakt ist aber, dass es immer hier drauf ankommt. Wir reden heute hierüber. Die Haltung bestimmt meine Handlung. Und tut sie es nicht, habe ich noch ein anderes Problem. Es gibt ja Leute, die tun die richtigen Dinge aus den falschen Beweggründen, aus der falschen Haltung, und vor Gott sind sie falsch, nichts wert. Wisst ihr das? Ich kann meinen Zehnten geben, weil ich einen Druck empfinde, weil ich denke, ich muss das ja machen. Ich bin ja jetzt Gemeindemitglied, das wird ja dann erwartet. Und mit dem ewigen Herz das machen zum Beispiel. Ich kann meinem Zellleiter mich unterordnen, mit Zähneknirschen das tun, was er von mir verlangt und doch innerlich das Gegenteil wollen und auch dabei bleiben. So eine innere Kritik baut sich auf und es ist falsch. Der Zehnte ist nichts wert und auch die Unterordnung zählt überhaupt nichts vor Gott, weil meine Motive, meine Haltung war gar nicht so. Gott schaut viel, viel mehr auf die Haltung als auf die Handlung. Die Handlung dokumentiert die Haltung im Normalfall. Wenn ich nicht ein rebelliges Herz habe, was aber doch noch durch gewisse Gewohnheiten an dem gehindert wird, all das zu tun, was es gerne tun möchte. Also wir reden von Haltung. Und Haltung offenbart sich spätestens, wenn wir beim Herrn ankommen, sagt die Bibel uns, dann stehen wir da und dann wird klar sein, welche Haltung wir wirklich haben. Und ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte dann da stehen und möchte keine üble Überraschung hören. Möchte keine üblen Videofilme mit anschauen müssen, wo dann mein Herz gezeigt wird, so ein Moment, wo ich das Richtige getan, aber das Falsche gewollt habe oder gedacht und gefühlt und entschieden hatte. Eine Schlüsselstelle für die Furcht des Herrn habe ich ungefähr vor einem Jahr gefunden und die hat mich seitdem sehr beschäftigt gehalten. Das ist dieser Psalm. Also das Alte Testament ist voll von Aussagen über die Furcht des Herrn. Aber diese gefällt mir besonders, ist für mich sehr inhaltsstark. Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten, seine Nachkommen, sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Und das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Sein heißt bleiben. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit wird niemals mehr vergehen. Da steckt genug drin für eine Predigt alleine. Ich empfehle euch Zellleitern, das in eurer Zelle nachzuarbeiten und zwar gründlich. Es wird euch sehr segnen und jeden, der es hört. Freude und Furcht sind hier kein Widerspruch. Im Gegenteil. Ich freue mich an dem, wo ich erkannt habe, es gibt mir Schutz, es gibt mir Sicherheit, es bewahrt mich vor Üblen. Es ist eine Schutzburg. Eine Schutzburg empfinde ich nicht als Gefängnis, oder? Weil ich kann sie ja verlassen. Ich kann das ja jederzeit ändern. Ich bin ja nicht gefangen in irgendwas, sondern ich kann rein und rausgehen, wie ich will. Die Gefahr ist nur, wenn ich aus einer Schutzburg rausgehe und der Feind steht vor den Toren, nutzt mir die Schutzburg nichts mehr. Dann bin ich den Pfeilen ausgeliefert, die dann fliegen. Sein Same meint seine Nachkommen. Ich möchte, dass ihr versteht, diese Predigt. Und ich weiß, einige beschäftigen sich schon mit diesem Thema. Ich habe es letzte Mal vor 10 Jahren hierüber gesprochen in der Gemeinde. Diese Predigt ist eine Generationenpredigt. All das, was du in dieser Weise entscheidest, wird direkten Einfluss haben auf deine Kinder, auf deine Kindeskinder und noch mehrere Generationen. Deswegen ist es so wichtig, genau aufzupassen. Es geht nicht nur um dich. Wir gehen manchmal nur für uns in Gottesdienst. Heute sitzt du hier auch für alle, die nach dir kommen. Und als Zellleiter auch für die, die du geistlich führst. Gewaltig. Gewaltig heißt nicht, denen geht's gut, die werden ihr Haus bezahlt haben und die werden ein Auto fahren können, einen guten Job haben. Gewaltig heißt Einfluss. Einfluss. Rechnest du damit, dass deine Kinder Einfluss bekommen in dieser Welt? Guten Einfluss nehmen für Gott? Selbst wenn sie noch so klein sind? Ich rechne damit, ich weiß, dass das kommt. Ich weiß, dass das ein Teil meines Erbes ist. Und weil ich das weiß und weil ich das ausspreche, ihnen zuspreche, danach handle, meine Haltung bestimmen lasse, bin ich sicher, in 20 Jahren weiß es jeder. Heute weiß ich es für meine Kinder als Vater, der Gott nachfolgt, der die Furcht des Herrn über sein Leben geschrieben hat, in jedem Bereich. Ich möchte dich ermutigen, das ist kein Willkürthema. Das Ding entscheidet in ganz vielen Bereichen über Wohlstand und Armut, über Heilung und Krankheit, über Erfolg oder Versagen. Das Geschlecht meint deine ganze Familie. Dein Geschlecht. Es meint nicht Männlein, Weiblein, es meint deine Familie. Es meint das, was dazugehört. Und das geht weit, das strahlt weit aus. Selbst bei Leuten, die das gar nicht verdienen, bekommen noch was davon mit, wenn du den Herrn fürchtest. Weil einfach die Schutzglocke ein Stück weit auf sie bedeckt, weil sie eben ein Teil von dir sind. Und dann hier, guck mal. Reichtum und Fülle. Ich könnte jetzt fragen, wer will das nicht? Gibt es immer ein paar Hände, die hochgehen? Brauche ich nicht, Pastor? Ich sag dir, jeder braucht es, weil Gott hat einen Plan. Mit dieser Gemeinde, mit dieser Stadt, mit diesem Land. Und alles, was er plant, kostet viel Geld. Wir haben gestern als Familie die Biografie von Oral Roberts fertig gelesen. Und es war beeindruckend, was dieser Mann gebaut hat. Wie viele Millionen und Abermillionen er investiert hat, um diese Universität aufzubauen, die Gott ihm gezeigt hat. Und dann die City of Faith und all die anderen Dinge vorher schon mit seiner Heilungsevangelisation, mit diesen riesigen Zelten. Was, wenn die Leute nicht da gewesen wären, um das Geld zu spenden, was er braucht, um das zu tun, was Gott ihm gesagt hat? Wer weiß, vielleicht bist du jemand, der berufen ist, Millionen zu spenden. Ja, aber ich habe nicht mal eine. Ja, denk doch mal weiter. Wenn du den Herrn fürchtest, steht da Reichtum und Fülle. Muss nicht immer eine Million sein. Ich sage nicht, dass jeder Millionär wird, der den Herrn fürchtet, aber Reichtum heißt, ich habe mehr, als ich brauche. Richtig? Das heißt, ich habe nicht immer rote Zahlen auf dem Bankkonto, sondern ich habe eine Reserve. Eine Reserve. Cooler Gedanke. Ich habe gehört, es gibt Leute, die haben sowas. Ich sage dir, es ist eine gute Sache, eine Reserve zu haben. Amen. Und wenn die Reserve dann so groß ist, dass man sagen kann, von der Reserve könnte ich jetzt mal die Hälfte weggeben. Wow, was für ein Gedanke. Expand ich gerade euren Glauben ein bisschen. Erweitere ich gerade eure Sicht der Sache. Ich hoffe. Weil Gott hat eine größere Sicht, als wir sie haben. Und wir können unsere Sicht behalten, kannst du. Oder wir können unsere Sicht mit seiner synchronisieren. Und dann ist unsere größer, viel größer. Und das fordert heraus, richtig? Weil wir sehen, was wir haben und wir sehen, was Gott sagt und denken, da ist ja irgendwo eine Schere dazwischen offen. Okay, Gott, wie schließen wir die Schere? Durch Glauben. Und mit der Zeit kommen wir irgendwann dahin, dass die Dinge übereinstimmen. Und das ist ein schöner Moment. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt. Und die Dinge, die Gott sagt, mit den Dingen, die du erlebst, übereinstimmen. Jede Heilung, die wir hier erlebt haben, ist so ein Scherenzusammenschnitt. Da Krankheit, der Arzt sagt, es läuft so und so, langfristig, nicht heilbar. Und da Gottes Klarheit, er will, dass jeder gesund ist, dass es jedem wohler geht. Und dann kommen wir hierher, Gott spricht ein Wort der Erkenntnis, ist die Schere auf einmal geschlossen und die Schmerzen sind weg, die Probleme sind weg. Und wir sagen, wow. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal ist es ein Prozess von Wochen, Monaten oder sogar Jahren. Und dann, nicht zu übersehen, die Gerechtigkeit, was für uns bedeutet die ewige Rettung, ist eben auch ewig. Sie bleibt. Sie wird nicht von uns genommen. Die einzigen, die ihre Errettung verhindern können, sind wir selbst, indem wir sie aufgeben. Das ist möglich. Jeder Christ kann sich auch dagegen entscheiden, Gott nachzufolgen und kann in sein altes Leben zurückgehen und kann dort bleiben. Das sind traurige Entscheidungen, habe ich selten beobachtet, aber es ist möglich. Aber wenn ich in der Furcht des Herrn bleibe, kommt mir der Gedanke nicht mehr. Weil ich verstanden habe, hey, wie blöd müsste ich sein. Was ich hier habe, das kann mir niemand auf der Welt geben. Niemand. Kein Mensch, kein Unternehmen, keine Familie, keine Geliebte. Niemand kann mir sowas geben. Aber ich kann es wegen all diesen Dingen ganz schnell verlieren. In Sprüchen 2, Vers 1 bis 5 heißt es, mein Sohn, gilt auch für Töchter, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Der Weg zum Leben ist klar. Wenn dir jemand sagen würde, in deinem Haus seien 10 Millionen Euro versteckt. Ich kenne jetzt nicht jedes eurer Häuser, aber ich bilde mir mal ein, die meisten werden Häuser haben, die deutlich weniger wert sind. Und du würdest dieser Person mit Sicherheit glauben, würdest du nicht jeden Stein umdrehen in diesem Gemäuer, um das zu finden, was da drin ist? Weil du sagst, also mein Haus ist vielleicht 500.000 wert oder weniger, wenn ich die finden würde, wäre das Hausproblem ohnehin für alle Zeiten gelöst. Sollte es nötig sein, würdest du Teppiche wegrollen, alles von der Wand reißen und es sein muss sogar das ganze Haus bis zum Fundament abtragen, um so viel Geld zu finden. Wie viel wichtiger sind da die Worte des Lebens? Denn darum geht es, um das Suchen, um das Nachgraben, um das beständige Erwarten und Suchen dessen, was Gott für uns an Leben hat in der Furcht des Herrn. Vor Jahren las ich ein Buch von John Bevere, sehr empfehlenswert, wer es noch nicht kennt. Das heißt die Furcht des Herrn. Und ich möchte euch daraus gerne gleich was vorlesen. Er nennt es die unendliche Predigt. Das Universum selbst verkündet die Herrlichkeit Gottes. In den vom Heiligen Geist inspirierten Schriften Davids heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte. Mit unhörbarer Stimme, ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Psalm 19. So halte einen Moment inne und bedenke die grenzenlose Ausdehnung des Universums. Dann wirst du die unendliche Herrlichkeit Gottes erahnen, um es mit Davids Worten zu sagen. Das ganze Universum kündet davon. Gottes Schöpfung ist nicht auf die Erde begrenzt. Sie umfasst auch das ganze unbekannte Universum. Das heißt, Gott setzte die Sterne mit seinen Fingern an ihren Platz, Psalm 8. Für die meisten von uns ist es schwierig, sich die Weite des Universums vorzustellen. Lasst mich so zitieren. Neben der Sonne ist der nächste Stern 4,3 Lichtjahre entfernt. Damit dies nicht nur eine Ziffer bleibt, möchte ich das verdeutlichen. Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde, nicht pro Minute. Das sind 1.080.000.000 Kilometer pro Stunde. 1 Milliarde Kilometer pro Stunde. Mit unseren Flugzeugen fliegen wir ungefähr 800 Kilometer pro Stunde. Der Mond zieht seine Bahn mit einer Entfernung von etwa 385.000 Kilometern um die Erde. Würden wir mit dem Flugzeug zum Mond reisen, bräuchten wir dazu 19 Tage. Licht jedoch legt diese Distanz in 1,3 Sekunden zurück. Die Sonne wiederum ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Würdest du diese Entfernung mit einem Düsenflugzeug hinter dich bringen, bräuchtest du dafür mehr als 21 Jahre. Und das bei einem Non-Stop-Flug. Der Treibstoff müsste erst noch erfunden werden. Wo warst du vor 21 Jahren? Denk mal kurz. Da war ich. Oh, da war ich, ja. Lange her, 21, das wäre die Zeit. So, damals aufgebrochen, wärst du jetzt erst an der Sonne. An der Sonne, ich meine, die ist doch immer da, die sieht doch so nah aus. Ne? 21 Jahre im Düsenflugzeug. Verlassen wir nun die Sonne und gehen zum nächsten Stern. Wir wissen, er ist 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt. Würden wir ein maßstabgetreues Modell von Erde, Sonne und dem nächsten Stern bauen, dann sähe das folgendermaßen aus. Reduzieren wir die Erde auf die Größe eines Pfefferkorns. Dann hätte die Sonne einen Durchmesser von 20,5 Zentimeter, ungefähr so. Pfefferkorn, Sonne. Und die Entfernung der Erde, des Pfefferkorns, zur Sonne wären 24 Meter. Das ist schätzungsweise von hier bis zur Wand. Was einem Viertel der Länge eines Fußballfeldes entspricht. Vergiss nicht, ein Flugzeug benötigt mehr als 21 Jahre, um diese 24 Meter zurückzulegen. Wenn so das Verhältnis zwischen Erde und Sonne aussehe, wie weit wäre dann der nächste Stern von unserer Pfefferkornwelt entfernt? Vielleicht 1000 oder vielleicht 2000 Meter oder 5 Kilometer? Der nächste Stern wäre viel, viel weiter weg. Er wäre 6400 Kilometer vom Pfefferkorn entfernt. Der nächste Stern. 6400 Kilometer von unserem Pfefferkorn, das hier liegt. Das ist ein weiter, weiter Weg. Von uns aus gesehen wäre das Modell, also würde das etwa in Addis Abeba sein, der nächste Stern. In Äthiopien, ja, also weit weg. Um diesen nächsten Stern mit dem Flugzeug zu erreichen, würden wir ohne Aufenthalt natürlich wieder etwa 51 Milliarden Jahre brauchen. Wow, groß. Licht dagegen braucht nur 4,3 Jahre, wie wir eben gesagt haben, 4,3 Lichtjahre. Gehen wir noch weiter. Die Sterne, die wir in der Nacht mit dem bloßen Auge sehen, sind 100 oder 1000, einige sogar 4000 Lichtjahre entfernt. Ich möchte das gar nicht ausrechnen, wie lange diese Reise mit dem Flugzeug zu einem dieser Sterne dauern würde. Aber denken wir noch einmal kurz darüber nach. Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Stundenkilometern in der Sekunde und benötigt dennoch 4000 Jahre, um die Erde zu erreichen. Das bedeutet, dieses Licht war schon unterwegs, bevor Mose das Rote Meer teilte. Und in jeder Stunde legte es über 1 Milliarde Kilometer zurück, ohne sich zu verlangsamen oder anzuhalten. Und nun erreicht es gerade die Erde. Deswegen wissen wir, einige der Planeten, die wir heute im Nachthimmel sehen, sind schon gar nicht mehr da. Das sind nur die Sterne in unserer Galaxie. Okay, wir reden nur von unserer Galaxie. Eine Galaxie ist eine große Ansammlung von meistens mehreren Milliarden von Sternen. Unsere Galaxie, wisst ihr, heißt Milchstraße. Und wir gehen jetzt nochmal weiter. Unsere Galaxie am nächsten ist die Andromeda-Galaxie. Sie ist ungefähr 2,31 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Stellt euch also vor, 2 Millionen Lichtjahre. Das ist schon das Ende unserer Vorstellungskraft, oder? Also bei mir sind wir schon drüber hinaus. Wissenschaftler schätzen, dass es mehrere Milliarden Galaxien gibt, von denen jede einzelne aus mehreren Milliarden Sternen besteht. Galaxien haben die Tendenz, in Gruppen aufzutreten. Die Andromeda-Galaxie und unsere Milchstraße sind Teil einer solchen Gruppe von mindestens 30 Galaxien. Andere Gruppen enthalten vielleicht Tausende von Galaxien. Das Guinness-Buch der Rekorde berichtete, dass im Juni 1994 eine neue Galaxiengruppe in der Form eines Kokons entdeckt wurde. Die Ausdehnung dieser Galaxien zusammen wird auf 650 Millionen Lichtjahre geschätzt. Stell dir vor, wie lange ein Flugzeug dorthin bräuchte, um diese Distanz zu überwinden. In diesem Guinness-Buch wurde auch festgehalten, dass das am weitesten entfernte Objekt, das bisher von einem Menschen gesichtet wurde, mehr als 13 Milliarden Lichtjahre entfernt zu sein scheint. Unser begrenzter Verstand kann sich solche Entfernungen noch nicht einmal vorstellen. Das Ende der Galaxiengruppe können wir nicht erfassen, geschweige denn das Ende des Universums. Und Gott kann alles in seiner Handspanne abmessen. Was all dies noch übertrifft, wird im Psalm 147, Vers 4 bis 5 beschrieben. Er, Gott, zählt die Zahl der Sterne, er nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Er kann nicht nur Milliarden über Milliarden von Sternen zählen, sondern er kennt den Namen jedes Einzelnen. Stellt euch das vor. Kein Wunder, dass der Psalmschreiber ruft, sein Verstand ist unermesslich. Ich kann mir nicht mal 100 Namen manchmal merken. Er hat Milliarden von Sternen. Oder Milliarden ist wahrscheinlich eine viel zu kleine Zahl. Ich weiß nicht, wie die nächsten Stufen dann noch weitergehen. Eine Galaxie ja schon Milliarden von Sternen haben können. Salomo sagte, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, sieh die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Könnt ihr jetzt seine Herrlichkeit zumindest ein bisschen erahnen? Jemand beschrieb mal Ewigkeit mit einem Granitblock. 1000 Kilometer hoch, 1000 Kilometer breit und 1000 Kilometer tief. Alle 1000 Jahre kommt ein kleiner Vogel, setzt sich auf den Granitblock und wetzt seinen Schnabel und fliegt wieder weg. An dem Tag, an dem dieser Granitblock auf diese Weise abgetragen wurde, ist der erste Tag der Ewigkeit vorbei. Wenn wir über die Furcht des Herrn reden, reden wir nicht über die Furcht vor irgendjemandem. Wir reden nicht von irgendjemand Mächtigem. Wir reden von dem, den wir nicht mal annähernd erfassen und verstehen können, der sich uns trotzdem so offenbart hat, auf eine Art und Weise, dass wir fähig sind, mit ihm in Kontakt zu treten, Kindschaft zu empfangen, ihn als Vater kennenzulernen. Und ich meine, wenn so jemand mir sagt, mein Ziel für dich ist, dass es dir gut geht, wie könnte ich daran zweifeln? Er ist fähig, das zu tun. Er ist willig, das zu tun. Er kann alles tun. Und dann könnten wir jetzt über die Gesetzmäßigkeiten von Glauben und anderen Dingen sprechen, die er vorbereitet hat, damit wir durch diese einzelnen Elemente all das auch haben können, was er für uns vorgesehen hat. Weil ihr wisst, der freie Wille ist sein höchstes Gut für uns Menschen. Den nimmt er nicht von uns weg, so sehr er uns auch liebt, weil er uns so liebt. Denn echte Liebe lässt Konsequenz zu, bis hin zum ewigen Tod. Alles andere wäre Affenliebe, glaube ich, sagt man dazu. Lass uns über die Herrlichkeit noch ein bisschen reden. Weil wir können nicht über Gottes Furcht sprechen, ohne über Gottes Herrlichkeit zu reden. Sie drückt sich durch verschiedene Dinge aus, über die wir alle Bescheid wissen, oder? Fast alle. Über Heilungen zum Beispiel. Jede Heilung, die du in der Bibel siehst, die du erlebst im eigenen Leib oder hier in der Gemeinde oder irgendwo anders, ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Es ist für mich wie, weißt du, wenn ich meinen Daumen jetzt hier drauf drücke und jetzt käme jemand von der Spurensicherung, würde sein Bruder drüber machen und würde meinen Daumenabdruck finden. Wüsste, der Bernd war hier. Und weißt du, das ist Gottes Daumenabdruck, wenn er irgendwo eine Heilung passiert. Es ist sein Daumenabdruck, weißt du. Leute sollen erkennen, hey, er ist da. Er war hier. Er hat mich berührt. Wir schätzen es manchmal gar nicht mehr so richtig, wisst ihr. Und das ist gefährlich, weil dann fallen wir aus dieser Furcht des Herrn. Sobald etwas Gewohnheit wird, selbstverständlich wird, sinkt der Dankbarkeitslevel. Wenn der Dankbarkeitslevel sinkt, sinkt der Salbungslevel und die Dinge geschehen nicht mehr. Und wenn der Teufel noch in der Nähe ist, wird er genau den Moment ausnutzen, um dir zu zeigen, wie schlecht Gott ist, weil du jetzt gerade jetzt ja nicht erlebst. Dann kommen noch Zorn und Wut und Unglauben und ruckzuck bist du völlig raus aus der Haltungsspirale, die nach oben geht, und du drehst dich nach unten. Fängst an zu murren, ärgerst dich über deinen Zellleiter, ärgerst dich über den Besucherservice, der dich vielleicht korrigiert hat, weil du dein Handy in der letzten Reihe anhattest. Das macht ja niemand von euch. Ja, sowas könnte ja passieren. Und du fällst völlig aus der Haltung, die dir all das andere ermöglicht, raus. Und du wunderst dich, du sitzt im selben Gottesdienst, neben dir wird jemand geheilt, da hat jemand Wohlstand, da bekommt jemand 100 Gramm Gold geschenkt und du denkst, und ich, Gott, ich habe viel mehr Schulden als der. Ja, und Gott sagt, ja, an mir liegt es nicht. Ja, wie an dir liegt es nicht? Ja, mach dir mal Gedanken. Wie sieht es denn aus mit deiner Haltung? Ich habe eine gute Haltung, Gott, dir gegenüber. Guck mal in den Spiegel und dann sag das nochmal. Ups. Ja, ich meine, das ist wie Kinder sich manchmal benehmen, oder? Und wie wir uns manchmal benehmen. Weil wir nie perfekt sind. Wir machen Fehler, solange wir leben. Nur zu erlauben, dass jemand dir einen Spiegel vorhält und dir deine Haltung widerspiegelt, ist einer der größten Schlüssel deines ganzen Erfolges. Wenn das jemand macht, schätze es immer wert, weil das kostet die Person was. Jeder Zellleiter, der dich korrigiert, tut es nicht, um dir irgendeinen reinzudrücken, sondern weil er dir zeigen will, hey, du bist völlig aus der Haltung raus, die dich segnen kann. Weißt du eigentlich, du... Ja, aber das will ich von dem gar nicht hören. Und das ist doch ihm, wen er aussucht. Ich bin schon korrigiert worden von Leuten, wo ich auch dachte, also von dem bitte nicht. Nimm doch jemand anderen. Aber wer bin ich? Ich meine, wer bin ich, dass ich andere Kinder Gottes unterschiedlich schätze und sage, der darf mich korrigieren, der darf mir was sagen, der darf mir nichts sagen. Klar, er setzt natürlich Leiter ein, damit die mich korrigieren. Deswegen bist du wahrscheinlich nicht zufällig in der Zelle, wo du bist. Die Furcht des Herrn lässt es nicht nur zu. Ich habe Leute in meiner Zelle, die kommen zu mir und sagen mir immer wieder, bitte, wenn du irgendwas siehst, sag's mir sofort. Sag's mir sofort. Ich schätze das sehr wert, weil ich weiß, welche Haltung dahinter steht. Das ist die Haltung, die ich mir von jedem wünsche. Nicht nur von jedem in meiner Zelle, sondern von jedem in der Gemeinde. Denn wenn wir diese Haltung hätten, würden wir Durchbrüche erleben, jenseits all dessen, was wir bisher gesehen haben. Das sagt die Bibel einfach. Das ist nicht meine Idee. Die Furcht des Herrn ist ein Generalschlüssel. Und die Furcht des Herrn führt zu Liebe. Wisst ihr, manche sagen, ey, das Liebesding, ich verstehe es nicht, es geht nicht an mich. Leute, ohne die Furcht des Herrn funktioniert Liebe nicht. Weil ihr wollt gar nicht da rein. Ihr empfangt sie ja gar nicht. Ich kann ja nur das weitergeben, was ich empfange. Und wenn ich nicht die richtige Haltung zu Gott habe, dann wird alles neben mir auf dem Boden landen, was für mich bestimmt war. Wenn ich meine Haltung ändere und hier, durch das Licht käme all die Salbung für mein Leben, wenn ich hier stehe, ja, alles kommt an. Amen. Und wenn ich hier stehe und sage, hier will ich aber nicht stehen, das ist mir zu hell, dann landet alles da und geht verschütt, wie man so schön sagt in Hessen. Und ich stehe hier und denke, Gott, warum kommt nichts an? Weil da keine Lampe ist. Okay, die ist hier. Hier bin ich im Spot. Hier kann Gott mir geben. Und das ist die Haltung, wie ich Gott gegenüberstehe. Es ist kein natürlicher Ort. Es ist eine Entscheidungshaltung, in der ich mich befinde oder eben nicht. Zeichen und Wunder sind Ausdrucksweisen der Herrlichkeit Gottes. Befreiungsdienst ist Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Jedes Mal, wenn ein Dämon geht, ist es Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Wenn Jesus kam, irgendwohin, in die Synagoge, predigte, und dann kam ein Dämonisierter da rein. Wisst ihr, was der machte? Warum bist du gekommen? Bitte, tu mir nichts. Bitte? Hier ist Gottesdienst. Dem Dämon war das sehr wohl bewusst. Aber es war vielleicht bis dahin eine religiöse Veranstaltung. Aber wo Jesus reinkam, war das auf einmal was sehr Gefährliches für ihn. Dieser Gesarener, ich mag den Typen. Ich hätte ihn gern kennengelernt. Ich freue mich im Himmel. Weißt du, dieser Verrückte, der nackt rumlief, sich schlug, andere Leute schlug, gefesselt war und alle Fesseln irgendwie los wurde und so gefährlich war, dass sich keiner in seine Nähe traut. Könnt ihr euch vorstellen, wie der aussah? So, weiß nicht. Ich sage jetzt nichts Böses, aber so eine Mischung zwischen zwischen Depeche Mode und einem Wrestler oder so, irgendwie sowas Düsteres, Gewaltiges. Ich mag den Beschmut, aber ja, so dieses Optische. Kennen die Älteren natürlich nur. Wo die immer noch Musik machen, habe ich gesehen. Und der kam. Und Jesus kam. Nach echt Action vorher. Ich meine, Johannes hat sein Leben gelassen. Er war deprimiert, ist dann über den See gelaufen und hat noch seine Jünger vor dem Sturm und so bewahrt. Und dann kommt er auf dieser Insel an. Ah nee, das war gar nicht, wo er auf dem See gelaufen ist. Das war, wo er im Boot war und geweckt wurde und den See beruhigte. Und dann kam er auf diesen Mann und der kam angelaufen. Ich stelle mir das vor, die Einheimischen schon alle rechts und links weit Raum gemacht, ist bloß die nicht in der Nähe waren von diesem Verrückten. Der kam aus den Gräbern, aus den Katakomben da rausgelaufen, lief auf die Küste zu, wo Jesus und seine 12 gerade landeten. Und ich stelle mir die Gesichter von den 12 vor. Oh Gott, was ist das? Ja, mit seinen Ketten vielleicht noch einen Arm und nackt. Ich meine, allein das ist ja schon erschreckend, je nachdem, wie ungewaschen jemand da rumläuft. Und dieser Typ kommt und anstatt sich auf Jesus zu stürzen, was man denken könnte, wirft er sich vor den hin. Gott, Sohn Gottes, was habe ich getan, dass du herkommst? So, voll Panik. Und er sagt, wie heißt du denn, Dämon? Er kenne die Knaben hier von früher, waren ja alles mal Engel. Ne? Kenne ich dich? Warst du mal früher in meinem Wunderkurs oder so? Sagt er, wir sind Legion. Der hat sich nicht mal outen wollen. Der hat so eine Panik gehabt, dass er dann sofort in die Hölle geschickt wurde. Wir sind viele, wollen keinen Namen sagen. Lass uns doch in die Schweine gehen. Zack, Schweine raus, weg. Und der, was hat der gemacht? Hat sich angezogen, gewaschen, sah wieder richtig schick aus. Und er wollte sich ihm anschließen. Sagt, Jesus, mit dir, mich wirst du jetzt nicht mehr los. Und Jesus sagt, nee, geht nicht, ist nicht im Plan Gottes. Du musst leider nach Hause gehen zu deiner Familie, bring das mal wieder in Ordnung, dass die dich wieder kennenlernen und so, deine Kinder und was auch immer da noch war. Und dann wird geschrieben, dass er in der Dekapolis, in diesem 10-Städte-Gebiet, rundreiste und predigte. Das wurde Evangelist. Glaubt ihr, was der eine Geschichte erzählt hatte? Ich meine, heute hören wir Leute zu, die verrückt waren, nicht so, aber eher so Zuhälter, die sich bekehrt haben oder Mörder. Und das war jemand, der war ja ganz bekannt in der ganzen Gegend. Der kam, ich bin der. So, fast schon eine Paulus-Geschichte. Nur ohne Verfolgung in der Weise. Also Befreiung gehört zur Herrlichkeit Gottes. Das gehört dazu. Wenn du irgendwo auftauchst, da ist jemand dämonisiert, dann ist es nicht irgendein großes Ding zu sagen, Jesu Namen, Dämon, du gehst. Weil du stehst ja am richtigen Ort, wenn deine Haltung stimmt. Wenn deine Haltung nicht stimmt, dann gehst du wie diesen 7 Söhnen von irgendjemandem, die das auch versuchen und dann nackt fliehen mussten vor irgendeinem Dämon. Der sagt, ja, den Jesus kenne ich, den Paulus auch, aber wer bist seid ihr denn, ihr Witzfiguren? Ihr steht überhaupt nicht in der Salbung, ihr macht doch, was ihr wollt, ihr macht doch gar nicht, was der Herr will. Ihr macht doch nur was nach. Oh, nachmachen im geistigen Bereich kann richtig gefährlich sein. Macht nichts nach, was ihr irgendwo jemanden tun seht, wenn ihr nicht dieselbe Haltung habt. Geistig, wisst ihr? Fang nicht an, Dämonen auszutreiben, wenn eure Haltung zu ihm nicht klar ist. Das kann schiefgehen, wirklich richtig schiefgehen. Weil die Dämonen wissen genau, wie deine Haltung aussieht. Weißt du warum? Weil die deinen Worten zuhören. Und zwar auch dann, wenn der Pastor nicht in der Nähe ist. Wenn deine Frau nicht in der Nähe ist. Obwohl, die ist ja meistens in der Nähe wahrscheinlich. Der Dämon hört zu, der Teufel hört zu. Das ist ein Architekt von Strategien. Der schaut, wo kann er jemanden kriegen. Der weiß genau, wie stark du wirklich bist. Ich mag diese Szene in einem Vampirfilm, wo ein Vampirjäger, so aus dem Fernsehen Vampirjäger, also kein echter, sondern einer, der eben so eine Sendung macht und irgendein Jugendlicher denkt, der kann uns helfen, weil da gibt es wirklich einen Vampir. Und wenn ich den hole, das sah auch richtig cool aus, so Van Helsing-mäßig, ne? So gekleidet, ein großes Kreuz dabei. Und dann ging er, gegen Geld natürlich, mit diesem jungen Mann in das Haus, wo der Vampir wohnte. Der Vampirjäger glaubte natürlich nicht, dass das wirklich einer ist und ging halt mit, weil er Geld bekam. Und stand dann da und der Vampir kam die Treppe runter. Also als Lord, ne, so. Und dann zeigt er seine Beißer. Und dann stand unser Vampirjäger stand da und machte das, was er in seinen Filmen immer macht. Er hob sein Kreuz. Weiche! Und der Vampir, der kam die Treppe runter, nahm das Kreuz und sagte, das wirkt nur, wenn man auch daran glaubt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wer lief. So, also Vampirjäger war dann der Vampirgejagte. Zum Schluss, das Happy End war dann ganz zum Schluss noch gut, aber erstmal hat mir das gesagt, ja, genau darum geht's. Ich kann die richtigen Dinge tun mit der falschen Haltung und es geht völlig daneben. Gruselig. So, Erlösung ist ein Zeichen der Herrlichkeit. Jedes Mal, wenn hier jemand sitzt, steht auf und sagt, ich gebe mein Leben Jesus. Oder es passiert in deiner Zelle oder irgendwo anders auf der Welt, ist das ein Ausdruck von seiner Herrlichkeit. Weil du bekommst in diesem Moment mehr geschenkt, als das ganze Universum einen Wert hat. Du bekommst seine intrinsische Gegenwart. Er zieht in dich ein, nicht nur alttestamentlich um dich rum, Wolke, Feuersäule. Nein, er ist da. Er ist anwesend. Und wenn du klug bist, kommst du in die Haltung rein, wo er herrschaftlich anwesend sein darf, alle Zeit. Das ist die teuerste Haltung und die mit dem meisten Gewinn. Dann sagt er dir nämlich vielleicht, mach eine Zelle auf und du sagst, will ich aber gar nicht. In dem Moment hast du die Haltung verloren, bist raus aus diesem Schutzraum. Er kann dich in dem Bereich nicht weiterführen. Er ist dann nur noch anwesend, aber nicht mehr herrschaftlich anwesend. Und du sagst, okay Gott, ich habe keine Ahnung wie, aber ich frage mal einen Pastor. Und der sagt, okay, sprich mit deinem Zeller, dann kommst du in Leiterschule 2 nächstes Jahr und dann bilden wir dich aus. In dem Moment bist du drin. Ja, das ist nur ein Beispiel. Gott kann dir alles Mögliche sagen. Maria hatte was gesagt, was sie auch nicht gesucht hatte. Ja, ein Projekt, was ziemlich groß ist. Und sie hätte leicht sagen können, ey, ich bin schon über 60, Gott. Sie hat gesagt, ja, Herr, deine Magd hört. Dieselbe Antwort von Maria damals hat die Maria von heute gegeben. Und dieselbe Antwort steht jedem von uns gut. Gott, mir geschehe, wie du willst. Keine andere Antwort hält uns in der Haltung der Gottesfurcht. Jede andere Haltung holt uns raus. Ich gehe doch nicht nach Afrika, Gott. Nee, also wenn, dann schon ein Erstweltland, bitte, mit Service und 5-Sterne-Hotel. Ich weiß nicht, wo Gott dich noch hinschickt. Vielleicht schickt er dich ja nur ins Nachbarhaus oder zu deinem Arbeitskollegen. Wir denken immer so ganz schräg. Aber ich sag dir, wenn du Gott Afrika erlaubst, seit du bist Afrika-Fan, dann ist es nicht so schwer, dann ist es wahrscheinlich, dass du ihm auch andere Dinge erlaubst. Verstehst du? Geh doch mal vom Übelsten aus. Das ist eine Übung. Stell dir vor, das, was du auf keinen Fall willst, dass Gott will, dass du tust. Und sag Gott, selbst das. Für den einen ist es vielleicht eine Zelle öffnen, für den anderen ist es nach Afrika gehen, für den dritten ist es, seine Frau auf eine gewisse Weise zu dienen oder ja, so viele Möglichkeiten. Oder zu vergeben. Da fallen dir schon die ersten raus. Gott sagt, du vergibst immer, überall, sofort. Jede Verzögerung davon bringt dich aus dem Schutzraum raus, macht deine Haltung schlecht und sorgt dafür, dass Versagen dein Leben bestimmt. So einfach, Pastor? So einfach. Habe ich schon drüber gepredigt, deswegen spare ich mir jetzt Details. Vergebung ist das Generalthema des Neuen Testaments. Alles, was Jesus getan hat für uns, ist darauf aufgebaut. Und jeder, der daran sägt, sägt an seiner eigenen Rettung. Das ist die Wahrheit. Ganz kurz, ganz knapp. Egal, ob dich jemand vergewaltigt hat, ob du missbraucht wurdest, ob jemand deinen Ehepartner getötet hat, deine Kinder überfahren oder irgendwas sonst. Ich sage das nicht im Humor, sondern ich sage nur, um die schlimmsten Dinge zu nennen, die wir uns so vorstellen können. All die Dinge sind zu vergeben, wenn du Christus nachfolgst. Sofort, radikal. Ja, und meine Gefühle? Gib ihnen Zeit. Gib ihnen Zeit. Die brauchen manchmal Monate, manchmal Jahre. Das ist nicht das Problem. Deine Entscheidung ist das Problem. Immer wieder zu entscheiden, ich habe vergeben, wenn das passiert ist. Und daran fest zu sagen, ich will keinen Groll, ich lasse keinen Groll zu, keine Bitterkeit zu. Nach meiner Beobachtung kosten Groll und Bitterkeit 10 bis 15 Lebensjahre. Das habe ich selbst bei ein paar Leuten beobachtet und ich habe es auch immer wieder gelesen in verschiedenen Berichten von medizinischen Artikeln, in Zeitungen. Immer wieder war das Thema, wo Leute sagen, ja, Unvergebenheit, Bitterkeit tötet. Es gibt dem Körper Auflöseerlaubnis oder sogar Signale. Die Organe stellen sich darauf ein, aufzuhören zu existieren, weil das Leben fließt nicht mehr, es fließt tot. Durch Entscheidungen, durch Bitterkeit, durch, ja, anderes Thema. Menschen in ihre Berufung zu führen zum Beispiel, ist ein Zeichen der Herrlichkeit. Wenn Menschen anfangen zu erkennen, wofür sie eigentlich hier auf Erden sind, wenn sie anfangen zu dienen, das ist eins der Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Eine kurze Beschreibung der Herrlichkeit der ersten Christen lesen wir in Apostelgeschichte 5. Da steht, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Das ist nicht mehr Jesus, der heilte. Das sind die Apostel, die heilten. Die einen wagten es sich nicht, denen anzuschließen. Wir lesen gleich, warum. Und die anderen empfingen das. Stell dir vor, du kommst hier in die Gemeinde und schon mehrere hundert Meter davor liegen überall Leute auf dem Boden. Kranke, die nicht mehr laufen können. St. Vinzenz hat extra eine Buslinie eingerichtet. Die fahren hier ständig die Kranken, legen die aufs Pflaster, weil hier eh kein Platz ist, und lassen die da liegen, bis nicht nur der Pastor, sondern bis die Heiligen vorbeikommen. Bis ihr vorbeikommt. Ihr habt auch nicht Zeit, mit jedem zu beten, aber euer Schatten, wisst ihr? Euer Schatten. Stell dir vor, hier das Ding, was da hinter mir herläuft, bewirkt Heilung. Wie viel Salbung muss da sein? Ich habe heute Morgen gelesen, wie Jesus jemandem ins Auge gespuckt hat. Jemand anderem hat er die Zunge mit seinem Speichel benetzt und beide wurden geheilt. Das sind nicht so die Dinge, wo man, wie man sich so vorstellt, und manche wird vielleicht zurückschrecken, wenn ich das versuche. Aber wisst ihr, was ich erkannt habe, ist, dass Jesus von sich aus etwas übertragen hat. Seine Körperflüssigkeit selbst transportierte die Salbung, die ihn ausmachte. Nachher wurde das mit Schweißtüchern gemacht von Paulus. Petrus Schatten, das transportierte was. Ist das nicht erstaunlich? Ich meine, wir sind hier in keinem Science-Fiction, das ist Bibel, was ich euch hier sage. Könnt ihr alles schwarz auf weiß nachlesen. Halleluja. Erweckung lag in der Luft und Erweckung liegt in der Luft. So, noch eines, mein letzter Punkt für heute. Fehlende Gottesfurcht kann tödlich sein. Auch hierzu möchte ich euch was vorlesen. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Haltung, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Das Richtige getan, aus den falschen Motiven, er wollte Ehre haben. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diesen Tat in deinem Herzen vorgenommen? Also zu sagen, ich habe alles verkauft und gebe dir alles. Anstatt zu sagen, ich habe was verkauft und gebe dir davon was. Das ist schon cool. Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und ich glaube, es lag nicht an der Lautstärke der Antwort von Petrus. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Wir haben ein paar junge Männer. Stellt euch vor, das wäre euer Sonntagsjob. Ihr seid die Rausträger in der Gemeinde von denen, die den Herrn belügen. Das war vielleicht ein Dienst damals, keine Ahnung. Ja, wir haben heute Besucherservice, das hört sich viel besser an als Rausträger. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, die Sapphira, ohne es zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so viel Geld das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die gesamte Gemeinde, über alle, welche dies hörten. Wir tun gut daran, dieselbe Furcht zu empfinden, wenn wir das hören. Wir wissen, das Reich Gottes ist keine Demokratie, sondern es ist eine Monarchie. Gott selbst ist der König aller Könige. Er setzt Leiter im Leib Christi seiner Gemeinde ein. Er delegiert seine Autorität an Männer und Frauen seiner Wahl. Und bitte glaubt mir, nicht unserer Wahl. Das ist der Unterschied. Ich hätte mich nie ausgesucht, Pastor zu sein. Und ich hätte auch einige andere nicht ausgesucht, Pastoren zu sein oder Zellleiter zu sein. Aber Gott sucht aus. Diese anzulügen, diese Leiter und somit Gottes Autorität mit Füßen zu treten, bedeutet den Heiligen Geist, Gott selbst zu belügen. Das lesen wir übrigens an vielen Stellen des Alten Testaments, wie bei Mose oder David, im Umgang mit Saul. Aber das eben war Neues Testament. Das war nach Jesu Auferstehung, das war ein neuer Bund. Hier können wir nicht sagen, ja gut, das war ja alttestamentlich. Definitiv nein. In unserer demokratisch und humanistisch geprägten Gesellschaft haben auch die Christen begonnen, deren Prinzipien mit in die Gemeinde Jesu hineinzunehmen. Der Pluralismus, wo die Mehrheit einer Gemeinde oder die Mehrheit in einer Ältestenschaft die geistliche Richtung vorgibt, ist außerhalb des Willens Gottes. Wenn die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi weiter zunimmt, kann es sein, dass du, wenn du jemanden fragst, wie der letzte Sonntagsgottesdienst war, ihn sagen hörst, oh, es war klasse. Die Herrlichkeit Gottes war so stark, dass 10 Verkrüppelte geheilt wurden. Bei 30 tauben Menschen wurden die Ohren aufgetan und 7 Personen wurden von verschiedenen Krebserkrankungen geheilt. Und Bruder Großmaul und Schwester Streit wurden getötet. Guter Gottesdienst. Ich meine, stell dir das vor, das war damals. Und warum schrieb Paulus die Stelle? Wir feiern heute Abend mal. Warum schrieb er diese seltsamen Verse, 1. Korinther 11, Vers 27 bis 30? Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb. Moment, was heißt das? Geist, der Leib des Herrn. Wer ist der Leib des Herrn? Es ist seine Gemeinde. Und wer ist seine Gemeinde? Es sind wir. Es ist der lokale Leib, in dem Fall hier bei uns. Wenn du einen Teil dieses Leibes lieblos und schlecht behandelst, oder schlecht über ihn denkst. Zeugnis war eben interessant. Denken, manchmal ist Denken schon ausreichend. Es gibt Sünden und es gibt Unterlassungssünden. Beides ist gleich schwerwiegend. Dinge, die ich zu tun hätte und nicht tue, ist genauso Sünde wie Dinge, die ich tue und die falsch machen. Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr den Leib des Herrn nicht wertschätzt, dann seid ihr wie ein Bräutigam, der sagt, boah, liebe Ehefrau, du hast so ein hübsches Gesicht, ich liebe dich, dein Gesicht, aber dein Körper. Ja, das ist, was Menschen tun, die sagen, oh Jesus, Halleluja, die Hände hochheben, Halleluja brüllen und beten und anbeten und singen und alles tun, was richtig ist, aber gleichzeitig einen Groll haben gegen den, der neben dir sitzt oder hinter dir sitzt oder vor dir sitzt oder hier sitzen sollte. Ja, du sagst, ey, also den Leib kannst du dir sparen, Gott. Den Leib hier, den Leuten will ich nichts zu tun, aber du, Herr, bist wunderbar. Und Gott sagt, völlig daneben. Du hast es verpasst. Wer meinen Leib nicht liebt, hat mich nicht. Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst, liebt mich nicht. Klarer geht's nicht. Und dann heißt es hier, denn wer isst und trinkt, isst sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Hast du den Zusammenhang jemals gesehen? Meine Sabine hat es wunderbar gesagt als Zeugnis, es passt gerade genau hier rein. Ich habe so viele Christen gesehen, die schwach und krank wurden, weil sie mit anderen Christen falsch umgegangen sind. Manchmal nicht mal so mit dem Mund oder nicht mal so viel, aber im Herzen Bitterkeit war, Unvergebenheit war oder nicht gehorsam war, wenn sie hätten gehorchen sollen. Oft Gott direkt manchmal, aber jemandem, der ihnen was gesagt hat von Gott her. So am Mahl des Herrn teilzunehmen, wenn man an seiner Sünde festhält, entehrt nicht nur die Feier, sondern entehrt auch den Leib und das Blut Christi, weil man mit seinem gnadenreichen Opfer leichtfertig umgeht. Offensichtlich sind in der Urgemeinde einige Leute während Abendmahlsveranstaltungen gestorben, weil sie nicht in der Furcht des Herrn lebten. Deswegen warnen wir immer, nicht jeder sollte hier hingehen, wenn er nicht die Sache in Ordnung gebracht hat. Jede Sünde hier kann innerhalb von 2 Sekunden durch Buße und Vergebung neue Saat begradigt sein. So jeder kann gehen, jeden Sonntag. Aber wenn jemand sitzen bleibt und er hat das rechte Verständnis wohlgemerkt, dann ist es ein Zeichen von Ungehorsam. Du solltest gehen. Dieses Abendmahl sollte niemand verpassen. Niemals. Ja, aber ich habe so gesündigt gegen den Herrn. Dann tu Buße, hol dir Vergebung ab und nimm am Abendmahl teil. So einfach ist es. Ja, weil Buße bedeutet, ich will es nie wieder tun. Und Buße schließt auch Wiedergutmachung ein, die ich dann hinterher tun kann. Wenn ich jemanden beleidigt habe, über jemanden negativ geredet habe, dann kann ich auch notfalls nach dem Abendmahl zu der Person hingehen und sagen, du, ich habe echt Groll gegen dich gehabt und das war mein Problem, nicht deins. Vergib mir bitte. Alles gut. Richtig? Manchmal kommen Leute zu mir und beschweren sich über jemanden. Von euch. Wahrscheinlich kommen Leute zu euch und beschweren sich über mich. Wie es halt so läuft. Und ich habe herausgefunden, dass die Wurzel immer eine ist. Ich meine, es gibt berechtigte Beschwerden und man muss über Dinge reden können, natürlich. Aber die Wurzel dahinter ist die Frage, liebst du die Gemeinde? Liebst du die Gemeinde? Die Gemeinde. Den schrägen Typen, die seltsame Schwester, genauso wie den Businessman, den erfolgreichen Sänger oder keine Ahnung, wer alles in der Gemeinde sein kann. Liebst du die Gemeinde in ihrer Unterschiedlichkeit? Einzig und allein, weil es sein Leib ist. Ich habe Gott mal vor vielen Jahren gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mir deine schönste Tochter gegeben hast. Dieses Bewusstsein, er ist nicht nur mein Vater, er ist auch mein Schwiegervater. Ich habe einen starken Schwiegervater hier, aber ich habe auch noch einen im Himmel. Und ich weiß, beide erwarten von mir, dass ich mit ihrer Tochter richtig umgehe. Amen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott über jeden von uns so denkt? Genauso? Und dass er es dir wirklich übel nimmt, wenn du mit irgendeinem seiner Kinder schräg umgehst, nur weil er oder sie vielleicht noch nicht die Erkenntnis hat, die du hast, oder eben noch ein Problem mit irgendwas hat oder nicht in allem so hört und sieht wie du? Du hast Jahre gebracht, um dahin zu kommen, wo du heute bist und beurteilst andere nach deinem Maß. Du hast deine eigene Lebensgeschichte, die ist nicht vergleichbar mit irgendjemand anderem. Du hast sicher auch Widerstände und schwierige Situationen gemeistert, aber du weißt nicht, was der andere gerade durchmacht. Es ist so leicht, nach dem Optischen zu urteilen. Und es ist nicht fair. Es ist nie fair. Deswegen sagt Gott, was richtest du einen fremden Knecht? Überlass mir das. Ich bin sein Vater. Das muss ich mir manchmal auch zurechtdrücken. Manchmal ärgere ich mich über jemanden berechtigt. Weißt du, man ärgert sich immer berechtigt. Und manchmal höre ich so seine Stimme und sage, hey, ist mein Junge. Der geht gerade durch eine schwierige Zeit und bet für ihn. Und vertrau mir, ich handle mit ihm. Und manchmal geht es dann gut aus, weiß der Gott. Weißt du, das ist aber nicht mein Deal mehr, es ist der erste Vater. Auch als Pastor bin ich nicht der Vater. Ich bin nicht der heilige Vater dieser Gemeinde oder irgendwas. Ich bin eine Dienstgabe, wie viele andere auch, die ihren Job tun, indem sie treu das tun, was Gott ihnen gezeigt hat zu tun. Nicht mehr wert und nicht weniger wert und nicht wichtiger und nicht unwichtiger. Jeder von uns hat seinen Platz und hat seine Wichtigkeit von Gott. Und je mehr wir das auch einnehmen in dieser Furcht des Herrn, nicht um irgendjemandem zu gefallen, auch nicht um einen Pastor zu gefallen oder so, sondern um zu sagen, Gott, ich will mit dir eins sein. Wir reden immer über eins sein. Aber eins sein funktioniert nicht im Leib Christi, indem wir Treffen machen. Das ist nicht eins sein. Eins sein funktioniert, je mehr Leute mit ihm eins sind, können miteinander in eine Einheit wandeln, die sonst unmöglich wäre. Versteht ihr? Ökumene ist ich habe das probiert, es funktioniert nicht. Es gibt keine Einheit in Ökumene, die echt tief geht. Es ist immer die ganz große Oberfläche. Aber wenn du mit Menschen zusammen bist, egal wo die herkommen, Katholiken, Evangelische, alle möglichen Freikirchen, und die haben ihre Beziehung mit Gott, mit denen kannst du in eine Einheit kommen. Selbst wenn du unterschiedliche Lehrmeinungen hast. Das nur so am Rande. Wenn wir also den Zustand erreichen wollen, wo kranke Menschen auf die Straßen getragen werden, damit sie durch die Berührung unseres Schattens alleine schon geheilt werden, sollten wir es uns nicht leisten, nicht zu 100% in der Furcht des Herrn zu leben. Denn je mehr seine Herrlichkeit in unserer Mitte zunimmt, desto mehr wird auch seine unmittelbare Korrektur Auswirkungen haben. Das sage ich als ein Wort der Warnung. Denn wer sagt, dass hier nicht Leute tot umfallen, weil sie den Herrn belügen? Wenn die Herrlichkeit zunimmt, nehmen auch diese Dinge zu. Definitiv. Weil wo der Herr kommt und die Furcht nicht da ist, gefährlicher Ort. Deswegen haben sich viele damals nicht angeschlossen aus Jerusalem. Nicht, weil die das nicht hätten tun können, sondern weil die sich nicht ändern wollten. Die wollten ihre Haltung nicht verändern. Die wollten ihre Haltung so beibehalten. Und die wussten, das funktioniert nicht. Ich kann mit der Haltung nicht in der Gemeinde sein, ohne zu sterben oder ohne sehr krank zu werden. Das war offensichtlich bekannt. So, ich fasse zusammen. Die Furcht des Herrn ist Gottes Segensinstrument. Das Universum hält uns eine unendliche Andacht über Gottes Allmacht. Und die Herrlichkeit Gottes drückt sich durch Rettung, durch Heilung, durch Zeichen und Wunder aus. Und fehlende Gottesfurcht kann tödlich sein. So, wir wissen, Gott ist zuerst unser König, nicht unser Kumpel, nicht unser Bruder, nicht unser Freund. All das ist in einer gewissen Dimension auch, aber er ist zuerst unser König. Mich fragte kürzlich jemand, was ist, wenn jemand in meine Zelle kommt, der mein bester Kumpel ist? Das ist eine gute Frage. Da sage ich, dann muss diese Person Entscheidungen treffen. Will sie dich als ihren Kumpel behalten oder als ihren Zellleiter gewinnen? Ich habe auch Freunde, die mit mir geistig aufgewachsen sind, die irgendwann entscheiden müssen, bin ich jetzt ihr Pastor oder ihr Kumpel? Beides zusammen funktioniert nicht. Nicht in der Dimension, die möglich wäre. Versteht ihr? Nee. Okay. Ist doch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wer sich selbst richtet, nicht mehr von ihm gerichtet wird. Das ist richtig wichtig. Und selbst richten hat nichts mit billiger Gnade zu tun, sondern mit einem aktiven Zerbruch. Sich richten kostet was. Und wenn das immer ganz ohne Tränen und mit zwei, drei Worten stattfindet, muss ich mich fragen, ist das echt? Nicht, dass wir alle hochemotional immer sein müssen, sondern das macht was mit uns. Wenn Gott uns zerbricht, wenn wir das zulassen, er macht es nicht von sich aus, wir lassen es zu, dann passiert in uns was. Dann verändert sich was in unserem Herzen, der Ort, wo kein anderer ran kann. Manche Vision, manches Ziel ist vielleicht vom Herrn, doch wir haben es zu sehr in den Mittelpunkt gestellt und den Visionsgeber darüber vergessen oder vernachlässigt. Das Ziel zum Beispiel, deinen Kindern das beste Studium zu ermöglichen, indem du durch Überstunden die Gelder hart erarbeitest, macht keinen Sinn mehr, wenn diese sich durch Drogen umgebracht haben, weil Papa nie Zeit für sie hatte. Das Ziel, deine Frau und Familie ein schönes, komfortables Haus zu bauen, verliert seinen Wert, wenn sie sich von dir getrennt hat, weil du über all den Bauarbeiten vergessen hast, mit ihr Zeit zu verbringen. Dein Ziel, Großes für Gott zu tun, verliert dann seinen Wert, wenn du vor lauter Dienst für den Herrn vergessen hast, wie du mit ihm überhaupt Zeit verbringen kannst. Ich möchte jetzt einen Aufruf machen, einen zweifachen. Zum einen möchte ich fragen, oder möchte ich anbieten, denen, die sagen, ich habe mein Leben gehört nicht Gott. Selbst wenn ich mal ein Gebet mitgebetet habe, mein Leben gehört nicht Gott. Ich führe mein Leben. Und Gott ist nicht wirklich Bestandteil. Ich hätte es zwar gerne, aber irgendwie ist es nicht so. Er ist nicht da. Ich habe auch nicht die Furcht des Herrn, ich lebe da nicht drin. Euch möchte ich auf diese Seite bitten, zu kommen, gleich wenn ich sage, noch nicht jetzt. Ich möchte euch ums Kreuz versammeln. Alle, die sagen, also mein Leben gehört nicht richtig Gott. Ich weiß nicht genau, ob ich überhaupt eine Beziehung mit ihm habe. Es ist alles so, ja, ich hätte es ja gerne. Ich höre gerne die Predigten, ich sitze gerne hier, ich, Ich würde ja gerne, aber ich halte zurück, so möchte ich es mal sagen. Ich habe mich nie ganz aufgemacht. Und Gott geht es nur ganz oder gar nicht, so wie schwanger, weißt du, du kannst nicht so ein bisschen Gott nachfolgen. Entweder dein Leben gehört Gott oder dein Leben gehört nicht Gott. Und dann hast du unterschiedliche Lebensergebnisse in allen Bereichen. Ihr seid eingeladen, hierher zu kommen. Wir werden hier ein Gebet sprechen, wo du dein Gebet ganz bewusst, dein Leben ganz bewusst Gott übergeben kannst. Aber klar, deutlich und absolut. Das geht nur absolut, Gott sein Leben zu geben. Auf die andere Seite bitte ich die von euch, die sagen, mein Leben gehört Gott, aber ich halte wesentliche Teile zurück. Oder ich lebe in Unvergebenheit, ich habe Dinge in Ordnung zu bringen und ich habe es bisher nicht getan. Die Hauptursachen sind in der Regel Stolz, vielleicht auch nicht wissen bis jetzt. Euch lade ich hier ein. Und ich sage euch, der Stolz wird versuchen, genau das zu verhindern. Stolz ist einer der übelsten Waffen, die der Feind gegen uns aufbringt. Wenn du also sagst, ah, ich müsste ja, aber ich gehe nicht, hast du verloren. Okay? Aber die Entscheidung kann niemand außer dir treffen. Also das ist die Ecke für alle, die sagen, mein Leben gehört Gott, aber ich weiß, ich halte da was zurück. Die Furcht des Herrn hat nicht festen Sitz in mir. Okay, jetzt bitte ich euch alle aufzustehen. Und jetzt bitte ich alle, die zu kommen, die Gott ruft. Und ich weiß, Gott hat schon gesprochen, Gott hat gerufen. So, lasst dich nicht überreden. Ich mache hier keine langen Worte. Wir machen jetzt auch keine große Musik dazu, sondern das sind klare Entscheidungen und die haben klare Folgen. Und ich weiß, Gott hat vorbereitet, was wir jetzt hier tun. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du die bringst, die hier sein sollten. Dass du neue Freiheit schenkst und dass die Furcht des Herrn sich neu um sich greift. Ehre sei dir. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Andere könnt gerne in Zungen beten, vielleicht spricht der Herr noch zu dem einen oder anderen. Poco rasiambari alla profondo stamattiambasto motoi. Chiesamattiambari alla profondo alla mattiambasto motoi. Chiesto moto comora la prando sto motoi. Chiesamari alla profondo stari alla siandastoi. Chiambora la basto profondo stiambari alla prato comoi. Chiambora la sian da saro lo somotari alla samotoi. Chiambora la samotai. Chiassoi. Ich warte noch 10 Sekunden. Chiambora la profosoi. 8, 7, 6, 5. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Posta mattiambari sto. Jesus, danke, Herr. Danke, Herr. Es ist gut, dass ihr hier seid und ihr wisst, was er jetzt tut. Konsequenz, Klarheit vor Gott. So schließt eure Augen und schaut auf ihn. Schaut auf ihn. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sprecht mir nach. Vater im Himmel. Ich komme im Namen Jesu.
Ich komme im Namen Jesu.
Und ich bitte dich, vergib mir.
Ich bitte dich, vergib mir.
Alle meine Lebensschuld.
Allen
Müll meines Lebens.
Allen
ich kann ihn nicht ertragen. Nimm ihn weg von mir.
Ich glaube,
dass Jesus dein Sohn ist. Und für meine Schuld gestorben ist. Und ich nehme dieses Opfer für mich in Anspruch. Und bekenne, von heute an gehöre ich dir, Gott. 100%. Ganz und gar. Ich möchte, dass du mein Leben führst. Und ich werde alles tun, was du mir sagst. Ich will dein Kind sein. Und dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Ich danke dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das war euer wichtigster Tag und euer wichtigstes Gebet. Ich sage herzlichen Glückwunsch, weil was ihr jetzt geschenkt bekommen habt, ist mehr wert als alle Galaxien dieses Universums. Und ich bete, dass ihr das ernst gemeint habt und dass ihr jetzt anfangt, das umzusetzen. Sucht euch eine Zelle, wenn ihr noch in keiner seid. Vergebt jeder Mann und jeder Frau. Seid hier jeden Sonntag. Zieht es durch mit Gott. Es ist euer Leben. Und ihr habt jetzt angefangen, den ersten Tag davon zu leben, okay? Ich liebe euch. Geht doch nochmal mit den beiden lieben Herrschaften nach Nehmen, die haben nämlich eine Überraschung für euch. Und die werden noch für jeden von euch beten. Halleluja, ein Applaus für die Entscheidung. Und darum geht's. Halleluja. Und ihr wisst, warum ihr hier steht. Ihr wisst, was ihr vor Gott in Ordnung bringen müsst. Und ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen, weil es ist eure Beziehung zu eurem Vater. So, wenn ihr könnt, kniet vor ihm. Wenn nicht, bleibt einfach stehen und sagt ihm jetzt einfach leise, was ihr in Ordnung bringen wollt und wo ihr drüber Buße tut. Buße, Vergebung, neue Saat ist das, was heiligt und was die Gottesfurcht wiederherstellt. Pora la sian baria la profondo la sian dai. Kembora la sian dostora la cara la bossari. Tiambara la profondora la matiam bariasto bostiam bari. Kembo samatiam bai. Yes, Lord. Yes, tamatiam bai. To cora tiambaro lo somotoi. Yes, Lord. Yes, Lord. Der Herr macht alles neu. Er ist gerade jetzt dabei. Er formt euch neu. Er formt euch neu. Und wenn das euch drückt oder schmerzt, dann ist das kein Problem. Es wird vorbeigehen. Ihr werdet eine neue Form bekommen von ihm. Ich segne euch in Jesu Namen mit Wiederherstellung der Gottesfurcht in eurem Leben und mit Wiederherstellung der Salbung, die Gott für euch hat. Ihr sollt nicht länger drittklassig geistig leben. Ihr sollt die erste Klasse sehen. Ihr sollt sehen, was denen gehört, die wirklich treu mit Gott gehen und die sich nicht zu schade sind, was auch immer Gott sagt, zu tun. Ich danke dir, Herr, dass Gehorsam immer mit Salbung verbunden ist und dass hier neue Salbung kommt. Herr, ich bete, dass du alles aufzeigst, was davon betroffen ist und dass du noch viele Nachbeben schenkst, wo kleine Entscheidungen revidiert werden durch Worte, wo man sagt, ich werde alles tun, Gott, was du mir sagst. Ich werde auch das tun, wo ich immer gesagt habe, ich tue es nicht. Ich werde dem vergeben, auch wenn ich sage, ich werde nie vergeben. Ich danke dir, dass hier eine Vergebungswelle freigesetzt wird. Eine Welle der Kraft kommt und dass deine Herrlichkeit selbst sich auf jede einzelne dieser Persönlichkeiten neigt, in ganz neuer Weise. Ich bete, Herr, dass deine Herrlichkeit sich manifestiert durch Zeichen, durch Wunder und durch eine Lebensberufung. Eine Berufung, die so klar und so scharf ist, Herr, dass sie niemand leugnen kann. Dass jeder hier sie mit nach Hause nimmt, in seinem Herzen trägt, aufschreibt und anfängt, erste Schritte zu tun, wie du zeigst. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Das Alte ist vergangen. Neues ist geboren. Neues ist geboren. Und Wiederherstellung kommt jetzt in Jesu Namen auf jeder Mann und jede Frau. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du ein neues Leben schenkst. Neu in jeder Hinsicht. Danke, Herr. Deine Furcht soll hier mit uns sein und uns darin halten, das zu tun, was richtig und was gut ist. Halleluja. Sprech mir nach, bitte. In Jesu Namen bin ich eine neue Kreatur. Ich gehöre dir, Gott, mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele, mein Geist. Ich will dir folgen, wo immer du mich brauchst. Ich will eine Münze in deinem Portemonnaie sein, was du, Herr, ausgeben kannst, wie du willst. Mein Leben gehört dir und dein Leben gehört mir. Ich ergreife das jetzt ganz neu. Und ich erwarte Heilung, Wohlstand und Reichtum, Zeichen und Wunder, Befreiung und Errettung wird mein Leben begleiten, sowohl für mich wie auch für viele Menschen in meiner Umgebung, weil ich in deiner Furcht lebe. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ehre sei Gott. Heb doch mal deine Hand, wo immer du bist und lob ihn. Preis sei dir, Jesus. Du bist gut und deine Gnade währt ewiglich. Herr, wir gehören dir. Und dir zu gehören ist der größte Genuss, das größte Vorrecht, der größte Sieg. Herr, es ist so gut, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Dass du uns herausforderst, auch heute Morgen. Herr, dass wir Dinge verändern können. Dass wir sehen können, Herr, mit deiner Brille, mit deinem Spiegel, wie wir wirklich sind, um Dinge zu verändern. Danke, dass du uns hilfst, unsere Haltung dir ähnlich zu machen, Herr. Du bist unser Vorbild und nach dir trachtet unser Herz. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Na, wenn das keine gute Vorbereitung fürs Abendmahl war, ihr Lieben, jetzt überlasse ich meiner Frau das Feld.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.